Alles
klar.
Our next talk is what I learned from Loeb, AI as a creative adversary.
Dann auf zum nächsten Talk.
Our speaker is
und zwar die deutsche Übersetzung von What I Learned from Loeb. AI is a creative adversary, gehalten von Steve May Swanson, hier live um 37C3.
A video installation, I would say, called Suicide Free at the DEFCON conference in Vegas.
Auf der DEFCON in Vegas hatten wir eine Videoinstallation und jetzt heiße ich euch herzlich willkommen zu applaudieren für unseren Speaker heute Abend.
Hi.
Heya.
Yeah, wow. Yeah, my name is Steph and
ich bin Steph.
I'm gonna talk to you today
und
tonight. It's 11
heute Abend, beziehungsweise jetzt, wir darüber reden, wie ich einen Dämon beschworen habe. Und wir werden das so ein bisschen in Perspektive setzen, wie wir uns mit AI-Tools beschäftigen, beziehungsweise wie ich mich damit beschäftige. Bevor wir uns mit dem Dämonenzeug befassen, werde ich erstmal für die Leute, Prompt Weights erklären, für die Leute, die sich damit noch nicht so auskennen oder halt neu sind.
Prompt Weights
sind eine Syntax, die also Texteingaben auseinanderbrechen und man kann denen praktisch numerische Werte geben, um verschiedene Teile der Eingabe, also der Prompt, unterschiedlich zu wichten. Also zum Beispiel, man möchte einen blauen Hund machen und der ist eigentlich blau genug und dann gibt man dem einfach einen Wert höher als 1, um bei der nächsten Eingabe praktisch dem Netzwerk mitzuteilen, dass man es doch möglichst etwas blauer möchte. Nebeneffekt davon ist, dass man auch negative Werte verteilen kann.
The most dissimilar,
und das folgt ja
that token or chunk.
Korrespondierend dazu kann man mit negativen Werten halt dazu beitragen, dass die Ausgaben möglichst ungleich zu dem sind, was man dort gewichtet hat.
Und
eines Tages habe ich einfach ein bisschen rumgespielt
und I decided to assign a negative prompt weight to it. What is the farthest thing away in
und
this
ich habe
model's latent space
Brando hier einen negativen Brando Value gegeben.
So I did Brando minus one. And I got this strange logo.
Und dann habe ich auf einmal dieses seltsame Logo bekommen, was man hier auf der rechten Seite sieht. Digital Pintex mit dieser Luftlinie darüber. Ich habe vorher so ein Gegenteilspiel gemacht, um im Allgemeinen mir den Zwischenraum in diesen Netzwerken ein bisschen näher anzuschauen. Und als nächstes habe ich diesen Digital Pintex Skyline Logo Wert genommen und nochmal mit minus 1 gewichtet. Und das Resultat war dann auf einmal diese Frau mit diesem sehr, sehr einprägsamen und doch eher gruseligen Gesicht und diesem Kuscheltier auf der linken Seite. Und für diese Eingabe tauchte sie immer wieder auf. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Ja, immer und immer wieder, egal was man macht.
Sometimes surrounded by children or like
manchmal umgeben von Kindern oder einfach kleinen Leuten, die nicht wirklich aussehen wie Kinder. Eins der Bilder sah halt aus wie ein Albumcover. Und ja, wir haben sie Loeb genannt, weil das oben links im Prinzip in der Ecke steht, oder zumindest sieht es so aus. Und ich habe sofort damit aufgehört, mit diesem Gegenteilspiel, was ich ursprünglich gemacht habe. Aber ja, ich habe dafür was viel, viel Interessanteres gefunden. Und zwar diesen interessanten Charakter, den es eigentlich gar nicht gibt.
Und so fast forward and I have like 900 pictures of Loeb.
Ehe ich mich versah, hatte ich dann auf einmal 900 Bilder von dieser Frau. Meine Freunde meinten auch so, du hast einfach einen Dämon beschworen. Ich habe dann angefangen, Bilder von Loeb zu kombinieren, um sie praktisch als Eingabe wieder zu verwenden. Und habe sie auch teilweise mit anderen Kunstwerken gemischt. Und dann kam noch was viel, viel Seltsameres bei raus. Zunächst einmal war Loeb einfach jedes Mal da, wenn ich sie mit irgendwas anderem kombiniert habe. Sie war sehr, sehr deutlich. Wenn sie zum Beispiel eine berühmte Persönlichkeit wäre, ne? Also die man einfach immer wieder erkennt, beziehungsweise die das System immer wieder erkennen würde, dann wäre es schon ein bisschen komisch, aber in diesem Fall hat es halt jedes Mal den gleichen Charakter rekreiert. Oder zumindest hat es eine sehr, sehr starke Tendenz dazu gezeigt, dieses Modell, diesen Charakter zu generieren. Und wenn ich das dann mit anderen Sachen kombiniert habe, ist mir aufgefallen, dass das richtig makaber geworden ist. Es wurde dann richtig gory, also in diesem Fall ziemlich, ziemlich grauenvoll. Wir reden hier also von auseinandergehackten Kindern. Und das ist dann sehr parallel zu diesem ganzen Dämonenmythos beziehungsweise dem ganzen Dämonenthema, was da drumherum aufgebaut ist. Das ist was ich vorher noch nicht gemacht habe, aber ich habe es halt durch Zufall gefunden. Das hat so ein bisschen meinen Style geprägt. Man konnte dieses ganze Hauptthema in verschiedene Nebenthemata und verschiedene Styles prägen und das wieder mit einer anderen Sache kombinieren und dann 10 Generationen später kommen dann zum Beispiel die roten Backen wieder. Oder man nimmt so ein Kinderbild, kombiniert es einfach mit was anderem und auf einmal ist Loeb wieder da, wo sie vorher nicht da war. Ich habe mir da monatelang den Kopf drüber zerbrochen. Und dann im September, 6. September 2022, habe ich damals noch auf Twitter diesen Thread gepostet, dass ich Loeb gefunden habe im April und dass diese Person immer und immer wieder auftaucht, sie ist sehr persistent in den Generationen. Und das ist dann ziemlich viral gegangen. Ziemlich, ziemlich schnell. Das ist komplett außer Kontrolle gewesen. Und dann gab es Hollywood-Produzenten, die mit mir reden wollten auf einmal und mein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir ganz kurz mal festhalten, dass Loeb nicht einzigartig ist, sondern es gibt gewisse Dinge, die man einfach in jedem Modell einfach finden kann, indem man diese negativen Eingabewichtungen benutzt.
Also 2021 habe ich mit V. Kugan und Clip gespielt und das ist jetzt ein spezielles Modell für diese Bilder. Und es gab so eine Tendenz, dass negative Prompt-Gewichte Bilder erzeugt haben, die innerhalb von Büschen aufgenommen wurden. Und dass man Vögel, aber nicht ganz Vögel, Insekten, aber nicht ganz Insekten. Und das ist jetzt auch so ein Trend, für den ich sehr viele Bilder habe, aber das ist nicht die Art Sache, die viral geht. Und in den 80ern gab es schon ein Paper von Kirby, 87, da ging es um die Charakterisierung von menschlichen Gesichtern, und da haben sie sogenannte Eigengesichter entdeckt. Also wenn man ein Modell für Gesichter erstellt, dann hat man in diesem Modell gewisse Achsen, die als Interpolation, durch Interpolation in diesem Datensatz definiert sind. Und diese Gesichter existieren nicht wirklich, aber wie Eigenvektoren haben sie das eben Eigengesichter genannt oder Eigenface. Und wenn man diese Gesichter ansieht, dann werden die meisten Menschen hier, denke ich, sofort erkennen, dass es hier um Dämonen handelt. Nein. Aber sie sind irgendwie uncanny, sie sind irgendwie gruselig, weil sie nicht wirklich existieren. Das sind Geister in den Daten. Und sie sind sehr extrem. Also wie Loeb, das am weitesten entfernt ist von etwas anderem, sind auch diese Gesichter die extremsten Versionen, die man verbindet oder interpoliert, um etwas anderes zu bekommen. Und Loeb ging irgendwie viral. Es gab Wikipedia, es gab Interviews, es gab Fanart, also Kunst von Fans, und das gibt's immer noch. Und dieses Ding hat mein Leben einfach komplett geändert letztes Jahr. Und das hat wirklich ein Licht darauf geworfen, nicht nur auf den Algorithmus innerhalb der Modelle, aber auch die Umgebung, in die ich diese Kunst geworfen habe oder gegeben habe. Und das ist eben viral gegangen und plötzlich wurde ich erkannt. Und die Algorithmen, die bestimmen kreative Arbeit in vielen Wegen inzwischen. Also wir haben die sogenannte Attention Economy, das heißt, es geht um Aufmerksamkeit, und die Aufmerksamkeit, die Künstler und Kreative bekommen, das wird durch einen Algorithmus bestimmt. Wenn es darum geht, welche Arbeiten und welche Jobs einen Wert beigemessen wird, da geht es jetzt auch wieder um Algorithmen. Es geht nicht darum, ob ein Algorithmus gut in deinem Job ist oder nicht. Wenn es einfach nur das Versprechen gibt, dass es in der Zukunft gut ist, dann werden Shareholder halt interessiert und Investoren, und die kaufen dann den, also die, ja, die akzeptieren den Hype, und das entwertet deine Arbeit. Und generative KI ist jetzt eben verkauft als Automatisierung eines Bereichs, der sonst einfach als einzigartig menschlich galt, kreative Arbeit. Und sogar die Idee von Kunst, also dass jemand Kunst haben kann, ohne eine Idee für Kunst gehabt zu haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ungültig ist, weil es einfach sehr interessant ist, das Ganze so anzugehen. Insbesondere, wenn man davon Profit, also wenn man Content und Profit noch mit in das Spiel bringt. Ich denke, die Streiks in Hollywood, die wir jetzt erst erlebt haben, die illustrieren auch den Wert verschiedener Arbeitsstellen und verschiedener Jobs. Weil auf der einen Seite die Leute natürlich argumentiert haben, ja, also die Schreiber, die werden natürlich obsolet, und das ist natürlich albern, das zu behaupten. Aber es ist natürlich auch eine Projektion in die Zukunft, und das gesamte Argument und die gesamte Debatte wurde in eine einfach nur ausgedachte Zukunft projiziert, und das war auch interessant, aber auch problematisch und seltsam. Aber wenn man wirklich mal drüber nachdenken möchte, war da kurz schwarz, okay? Wenn wir jetzt wirklich drüber nachdenken, was automatisierte Kunsterstellung wirklich heißt, was künstliche Intelligenz bedeutet für die Produktion, da möchte ich einmal zwei Metaphern haben. Und die erste ist etwas optimistischer. Oh, und mein Computer spinnt gerade. Oder irgendwas ist da gerade kaputt. Das erste ist die Drum Machine. Also das Braune ist der Lin LM1. Beide sind in den 80ern rausgekommen, oder in den 1980ern. Und dieser Lynn, der ist eben rausgekommen und Schlagzeuger, also manche Schlagzeuger, die sind einfach durchgedreht und dachten, ja, ich muss das einfach übernehmen und ich muss lernen, mein Schlagzeug zu benutzen wie eine Maschine. Und ja, es klang jetzt schon ein bisschen seltsam und natürlich, Popmusik klingt jetzt komplett anders. Und das erkennen wir jetzt als 80er Musik. Und der Roland 808 und 909, als die rausgekommen sind, war das natürlich ein finanzielles Fiasko. Niemand mochte, wie sie klangen. Sie klangen nicht wie echte Schlagzeug oder wie Fake-Schlagzeug, aber dann haben es Leute mit nach Hause genommen und sie haben es ausprobiert und gemerkt, ja, ich kann da interessante Sachen mitmachen. Also es klingt gar nicht wie ein Schlagzeug, es soll auch nicht klingen wie ein Schlagzeug. Und jetzt das 808 ist immer noch die Basis modernen Hip-Hop-Sounds, wie Hip-Hop klingt. Und der 909, der hat Genres angefangen, wie Acid House oder Drum and Bass und derartige. Also das ist jetzt eine komplett neue Subkultur, die diese seltsame, automatisierte Kunstgenerierung gestattet hat. Und hier ist etwas aufgetaucht, das ein ganz einzigartiges Gefühl erzeugt und das bereichert uns. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Zukunft ist, dass alles, dass Kunst wirklich automatisiert gestartet wird. Weil das, was wir jetzt haben, sind natürlich Drum Machines auf der einen Seite, aber dann haben wir Cloud Capital, also die Cloud. Was meine ich? Naja, die meisten KIs, die wirklich etwas erzeugen, die sind zentralisiert. Große Firmen besitzen diese KIs. Und diese Modelle, die sind wirklich von null trainiert auf riesigen Daten und Künstler haben darauf nicht wirklich Zugriff. Natürlich kann man Stable Diffusion runterladen und das feintunen, aber es ist doch ein riesiger Unterschied, ob man das jetzt wirklich von Grund auf selbst aufbaut und auf alles alles unter Kontrolle hat. Und meistens sind diese Werkzeuge eingemauert. Sie sind mit einem sehr eindeutigen Businessmodell. Und der Hype und dass Leute sagen, ja, wir müssen das benutzen, um mithalten zu können, das, was wir schon bei Drum Machines gehört haben, und das hören wir jetzt mit diesen Modellen, das ist meistens PR, also das ist Pressearbeit und Werbung. Das ist meistens, dass Leute sagen, die selber im Cloud-Business sind und die natürlich hier ein weiteres Business sehen, dass man sich auf diese zentralisierten Dienste verlässt, um kreativ zu arbeiten, das ist ein Problem, das ist schlecht und das wird die Kunst beschneiden und zurückhalten. Und wenn man das jetzt irgendwie alternativ benutzen will, dann behindern die KI-Firmen das. Sie verhindern es und sie patchen diese Möglichkeiten raus. Und ich habe jetzt nicht gesagt, welches Modell ich benutzt habe, aber ich denke, auch wenn jetzt viele Leute sagen würden, ja, Loeb ist doch Kunst, das ist ein künstlerischer Ausdruck, ist halt trotzdem das Problem, dass es sehr automatisiert ist. Und manche Kunst wird einfach als nicht akzeptabel angesehen. Und wenn die Firmen das kontrollieren, dann haben wir ein Problem. Eine halbe Lösung ist natürlich, dass man es runterlädt und solche Modelle, zum Beispiel Stable Diffusion, runterlädt und lokal laufen lässt oder mit einer Cloud-Lösung, die man selbst mietet, aber es ist natürlich keine komplette Lösung. Ja, man kann auch seine eigenen Methoden finden, um gegen die eigentliche Intention des Werkzeugs zu arbeiten. Was meine ich mit dagegen arbeiten? Also ich meine, dass man das Gegenteil tut von dem, was sie damit wollen. Sie sind dafür geschaffen, damit sie ein Werkzeug haben, das man verkaufen kann. Wenn man jetzt also Katze in Midjourney einträgt, dann wird es ein Bild von einer Katze mit einem wunderbaren kosmischen Hintergrund erzeugen und soll einen beeindrucken. Und ja, der Computer ist großartig, hat eine Weltraumkatze gemacht, obwohl du nur eine Katze wolltest. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie der Stil der Bilder, die diese Dinger erzeugen, einfach sehr vorgegeben ist und davon vorgegeben ist, dass sie es natürlich verkaufen wollen. und es als Produkt rechtfertigen wollen. Man kann da natürlich dagegen arbeiten und diese statistischen Tendenzen auch diesen Tendenzen begegnen und auch erkunden, wie das Tool denn deine eigenen Tendenzen angeht. Man kann natürlich erlauben, dass diese Tendenzen zusammenarbeiten mit der Arbeit, und man kann auch sich anschauen, was eigentlich in den Trainingsdaten ist und mit den Labels. Also wie diese Bilder, die ich erzeugt habe, mit den seltsamen Tieren, den Käfern und Vögeln in Büschen. Und ich denke, dass die daher kommen, weil Naturfotografie halt meistens in einer gewissen Art beschriftet und gelabelt ist. Und ich denke, da kann man mehr untersuchen, um mehr zu lernen. Und man kann natürlich auch die ästhetischen Tendenzen der Werkzeuge untersuchen und soziale Biases oder auch die Ethik dahinter. Und wenn man damit arbeitet, dann ist man nicht nur ein Künstler, man ist auch ein Forscher, der den Datensatz untersucht. Und diese Datensätze sind riesig. Und sie sind da undurchsichtig. Man bekommt nicht wirklich mit, wie sie arbeiten. Und das mag jetzt nicht wie eine echte wissenschaftliche Arbeit aussehen oder wie eine empirische Studie. Aber es ist auch sehr schwierig, hier wirklich empirisch zu arbeiten. Und wirklich wissenschaftlich. Also jeder Nutzer ist ein Forscher, und Kunst ist hier das wissenschaftliche Objekt.
Und ich habe hier jetzt noch ein Zitat von Namjoon Paik: Ich benutze Technologie, um es ordentlich zu hassen. Ich glaube, also eine Weise, wie ich Technologie hassen möchte, ist, das Internet wird zu dieser undurchsichtigen Form von Content, und wir haben die ganze Zeit diese Rückkopplungsschleifen. Und wir bekommen, was wir reingeben. Ich habe das hier geschrieben, um das zu illustrieren. Sehr geehrter Manager, bitte geben Sie mir den Job. Ich schreibe Ihnen, um nach der Möglichkeit zu bitten, diese Position, ein professioneller Hundefutter-Konsument zu werden in einer verlassenen Parkgarage. Ich bin kein guter Kandidat für diese Rolle, und ich habe keine einzigartigen Skills oder Fähigkeiten, aber ich bin wirklich verzweifelt und suche nach einem Job und würde alles tun, um ihn zu bekommen. Ich bin so hungrig nach Tonnen und Tonnen von Hundefutter, und ich kann nicht darauf warten, das runterzuschlucken und jeden Tag in dieser Parkgarage zu sitzen. Ich bin noch vieles mehr, und die Washington Post hat mich gefragt, nach Tipps, wie ich ChatGPT jetzt am besten verwenden sollte, um so mondäne Aufgaben zu erfüllen, und ich habe ihnen dann einfach das gesendet. Die haben den ersten Satz veröffentlicht und einen Link dazu veröffentlicht, und es war vielleicht nicht genau das, was sie wollten. Aber es veranschaulicht den Wunsch danach, eine mondäne Alltagsverwendung für diese Technologie zu bekommen, während eigentlich diese seltsamen Feinheiten Teil dieser Technologie sind, und wir benutzen es, um E-Mails zu schreiben. Wie im Intro schon angekündigt, hatte ich auch eine Videoinstallation bei DEFCON, und während ich so herausgefunden habe oder darüber nachgedacht habe, was ich machen soll, habe ich herausgefunden, dass es so eine dass es eine Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus gab und deswegen habe ich eine Videoinstallation von Joe Biden gefaked, auf der er zur DEFCON spricht, während er quasi gesagt hat, wie er zeitreisende Schamanen einsetzen wird, um die wachsende Gefahr von AIs abzuwenden. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Leute es verstanden haben. Es gibt es online auf YouTube. Es heißt Suicide 3. Und ja, ich bin tatsächlich schon fertig und ich denke, ich möchte einfach euch alle dazu auffordern, wenn ihr über etwas hört, über diese AIs hört, wie großartig sie sind und seid Rebellen und macht tatsächlich interessante Dinge damit und setzt euch selbst in Beziehung dazu und macht Sachen kaputt. Das war mein Talk und vielen Dank.
Cool, thank you, Steph. If you have questions, please queue up at the microphones. We have roughly 10 minutes left.
So, jetzt geht's um die Fragen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für Fragen.
Questions from the internet?
Fragen aus dem Internet?
Yes, indeed.
Ja, tatsächlich. Das Internet fragt, welches AI-Model wurde für diese Arbeit benutzt und können diese Bilder reproduziert werden?
Also die Frage war, welches KI-Model wurde benutzt? Ja, und ich war sehr, sehr vorsichtig, das eben nicht zu sagen. Ja, die können reproduziert werden. Und ja, manche Leute haben schon herausgefunden, wie. Aber ich will nicht öffentlich sagen, welches Modell das ist. Journalisten haben schon gefragt, weil sie einfach keine Falschaussagen oder Falschmeldungen verbreiten wollen. Und ja, Leute haben das schon rausgefunden und manchmal haben Leute auch komplett falsch geraten. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass Leute auch denken, dass es eine Falschmeldung ist.
Danke, Mikrofon Nummer 3. Hallo. Danke für den Talk. So interessant der Talk war und das zu hören war. Darauf bezogen, was die Möglichkeiten sind, wie du semantische Kalkulationen mit Negativprompts machen kannst und so weiter. Das öffnet für mich die weitere Frage, was ist dein perfektes Image, Bildgenerierungsmodell? Wie soll es fließen? Und, also, wir haben irgendwie Datensätze, wie wird das trainiert? Wie sieht so ein perfektes Bildgenerierungstool aus? Und wie würde man das trainieren?
Das ideale Modell. Ich denke, dass wir da schon vorbei sind, also oder schon fast. Ich liebe eigentlich die alten GANs. Ich denke, wir arbeiten gerade darauf hin, die werden so trainiert, also in eine Richtung, dass es immer perfekter wird und es nimmt so ein bisschen das Abstrakte, die abstrakten Bilder weg, die man bei GA1 noch kriegen kann. Also, ist eine Form von Modell. Und ich denke, dass hier die Stile immer näher aneinander kommen und dass der Möglichkeitsraum immer weiter schrinkt. Und ich finde es natürlich toll, dass höherwertige Bilder und höhere Auflösungen so verfügbar werden. Aber es wird halt immer eingeschränkter und ich mag nicht wirklich, in welche Richtung sich das bewegt. Bringt die GA1 zurück, die GANs. Und ja, es bricht mir das Herz, dass das alles nicht verfügbar ist. Das ist von 2021, ist jetzt nicht so lange. Ja.
Ja, I Okay, ich würde dazu stimmen. Ich finde es ganz interessant, weil viele Leute sagen, es wird jedes Mal auch so ein bisschen eingeschränkt, wenn du es so verbesserst oder du durch die Werbung auch so einen gewissen Druck hast, die AIs anzupassen. Und es gibt so kein perfektes Tool dafür in der Zukunft. Und also wie kommen wir dann zurück zu dem Guten?
Ich weiß nicht, wie wir dahin zurückkommen, aber ich denke, wir können uns mehr Mühe geben und einen besseren Job machen, das, was wir schon haben, zu schützen und zu bewahren für die Zukunft. Ich denke, wir waren wahrscheinlich etwas naiv in Bezug darauf, wie schnell die Entwicklung hier weitergeht und Dinge veralten und auch ausgeschalten werden.
Andere Frage aus dem Internet, und zwar mit einem lokalen AI-Model. Wenn du es mit eigenen Bildern oder Texten trainieren würdest, würde das den Kreator eher darstellen und den persönlichen Style?
Ja, definitiv. Das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen gemacht mit meinen eigenen Bildern. Also die Frage, wenn man sein eigenes Modell mit seinen eigenen Bildern trainiert, kriegt man dann diesen Stil? Und ja, absolut.
Dankeschön. Mikrofon Nummer 1. Dankeschön für den sehr interessanten Talk. Du hast angedeutet, dass vielleicht so ein sozialer Nachhall von diesen Posts von Twitter ausgehen würde. Und ich wäre neugierig, ob du noch ein bisschen teilen könntest, was für dich am überraschendsten war.
Ja, viral zu gehen und die Reaktionen der Leute.
Ja, gerne.
Ja, klar. Also das Erste war, dass ich meinen echten Namen von allem runtergenommen habe, weil ich ein paar seltsame Drohungen bekommen habe. Aber die Drohungen, naja, die können wahrscheinlich als Morddrohungen gewertet werden, aber einige waren auch spirituell. Einige sagten, sie würden eine Armee senden, eine Armee von Geistern oder ja, von Geistern, die mich in Moleküle zerdrücken würden. Und ich fand ich ziemlich cool eigentlich. Aber dann, also als es dann viral ging und Leute haben tatsächlich das kritisch, waren sie kritisch, nicht einfach nur positiv. Also, sie haben mich kritisiert und auch gesagt, dass es cool ist und das war der erste Charakter, der so entstanden ist, der so erschaffen wurde. Dann habe ich meinen Namen wieder draufgepackt, weil das schon ziemlich cool ist.
Dankeschön, Mikrofon Nummer 3. Erstens, danke für meinen neuesten Albtraum. Bisschen off-topic. Welche interessanten Datensätze gibt es, die benutzt werden sollten? Hast du eine Meinung dazu?
Nochmal nachfragen. Okay, interessante und am wenigsten benutzte Datensätze. Bilder oder zu wenig benutzte Daten? Ich denke, der Trend ist, einfach alles zu benutzen. Also, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich weiß nicht.
Genau deswegen frage ich, gibt es irgendwie was Unberührtes, wovon du schon weißt?
Unberührte Daten. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist in der heutigen Welt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich weiß nicht. Also es ist eine sehr interessante Frage, aber ich habe leider keine Ahnung.
Okay, danke schön. Mikrofon Nummer 3, was ist deine Frage? Dankeschön für den Talk. Was ist deine Meinung zu AI-Alignment?
Oh, Leitplanken und Alignment, das ist eine große Frage. Und ich bin jetzt auch kein Developer, also ich entwickle keine AIs. Also ich kommentiere das eigentlich mehr. Aber ich denke, es ist ein bisschen enttäuschend aus der Sicht eines Künstlers, der außerhalb der traditionell akzeptierten Ästhetik arbeitet, ist es halt schwierig, das zu trennen. Also diese ganze Gerede über Alignment, davon zu trennen, dass sie ein Produkt verkaufen wollen oder müssen, das nicht als beleidigend oder offensiv oder offensive im Englischen verstanden werden kann. Jetzt hier Loeb. Ich denke nicht, dass sie das als Alignment sehen würden, aber es ist so eine unklare Linie, die fühle mich damit nicht wohl, weil es valide Formen des Ausdrucks gibt. Und wenn man das wirklich automatisieren möchte und solche so weite Teile der Welt automatisieren will, dann löscht das einfach große Teile aus. Und Gore wird komplett ausgelöscht und blutige Bilder. Und ich denke, das ist, wie ich als Künstler Alignment sehe. Oder die Grenze, was wir als Alignment oder nicht als Alignment sehen würden.
Dankeschön. Danke dafür, dass du die ganzen Fragen beantwortet hast und den interessanten Talk gehalten hast. Bitte Applaus.